gut heut möchte ich aus 2. Korinther Kapitel 5 euch ein Wort weitergeben, ab Vers 11 bis 21. Und bevor wir den Text lesen, möchte ich noch mit uns beten. Vater im Himmel, ich möchte so Danke sagen für dein Wort. Es ist so ein Privileg auch, dass wir dein Wort in so viele verschiedene Übersetzungen auch im Deutschen haben, dass wir in unserer Muttersprache das nachlesen können, was dein Plan ist mit dieser Welt. Danke, Herr, für dein Wort, dass dein Wort einfach wirklich ein Liebesbrief an die Menschen ist, dass dein Wort die Wahrheit ist, das lebendig ist und wirklich auch heute in unsere persönliche Situation reinsprechen darf. Und das bitte ich dir jetzt, Herr, dass du jeden von uns einfach ansprichst, dass du mich verwendest, um das weiterzugeben, was dein Herzensanliegen ist, Herr. Amen. Ja, 2. Korinther, Kapitel 5, ab Vers 11. Da schreibt der Paulus und Timotheus, weil wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist, arbeiten wir hart, um andere zu gewinnen. Gott weiß, dass wir aufrichtig sind und ich hoffe, ihr wisst es auch. Versuchen wir jetzt schon wieder uns selbst zu loben? Nein, sondern wir geben euch einen Grund, stolz auf uns zu sein, damit ihr denen etwas entgegensetzen könnt, die sich mehr um Äußerlichkeiten bemühen als um ein ehrliches Herz vor Gott. Wenn es scheint, als wären wir außer uns, so ist das zur Ehre Gottes. Und wenn wir besonnen sind, geschieht es zu eurem Besten. Was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist, glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, das wir früher führten. Er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Deshalb haben wir aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Früher habe ich irrtümlich auch Christus so beurteilt, als sei er nur ein Mensch gewesen. Wie anders sehe ich ihn jetzt. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Amen. Wenn ihr euch heute nichts mitnehmt von diesem Gottesdienst, dann sollt ihr euch das eine mitnehmen. Es lohnt sich, mit Jesus und für Jesus zu leben. Er hat uns ein neues Leben gegeben. Und ich weiß nicht, wie es dir persönlich in deinem Glaubensleben geht, ob das spannend ist, ob das dich erfüllt oder ob da noch immer eine ungestillte Sehnsucht in dir ist nach mehr, dass du Jesus mehr erlebst. Und ich möchte einfach zusagen, es ist möglich. Es ist cool, mit Jesus zu leben. Es ist spannend, es ist erfüllend und er ist lebendig, auch heute. Und du kannst es auch heute erleben. Lass dich ein auf ihn, lass dich ganz ein auf ihn. Und darum geht es in diesem Text. Es soll kein Text sein, der unser schlechtes Gewissen einredet, sondern es soll ein Text sein, der uns ermutigt und der uns was zusagt, was auch heute noch gilt. Der Text ist fast 2000 Jahre alt, aber er gilt noch immer heute. Wir können das heute genauso erleben wie damals. Ich möchte mit euch diese Verse Vers für Vers durchgehen. In Vers 11 lesen wir, weil wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist, arbeiten wir hart, um andere zu gewinnen. Was möchte uns Paulus damit sagen? Sollen wir aus Furcht vor Gott hart arbeiten? Ist es das? Was ist, wenn wir nicht fleißig genug ist? Was passiert dann? Also eines ist wichtig, es geht dann nicht um das Heil. Das Heil haben wir, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben. Aber im Vers davor, in Vers 10, da lesen wir, dass jeder Mensch einmal vor dem Richterstuhl von Jesus erscheinen wird müssen und Jesus wird unsere Taten prüfen. Also Paulus schreibt hier an wiedergeborene Christen. Es geht, wie gesagt, nicht ums Heil. In 1. Korinther 3, da lesen wir von 12 bis 15, das möchte ich noch vorlesen, weil das da recht schön rauskommt, worum es da Paulus wirklich geht. Wer nun auf dieses Fundament, also auf Jesus, aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, also wir haben das Heil, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Also wie gesagt, es geht nicht ums Heil, aber es ist trotzdem ein ernstes Gericht, bei dem alles verbrennen wird, was wir aus unserer eigenen Kraft, aus Eigennutz, aus Selbstsucht aufgebaut haben. Und das soll uns prüfen. Wofür lebe ich? Lebe ich für Jesus? Mache ich das, was er mir aufs Herz gelegt hat? Oder möchte eigentlich meine eigenen Ziele erreichen? Ich möchte ein angenehmes, schönes Leben haben, möchte meinen Wohlstand aufbauen. Ich möchte es einfach gut haben. Das sind alles keine schlechten Dinge an und für sich. Aber wo liegen unsere Prioritäten? Paulus sagt, deswegen arbeitet er hart, um andere zu gewinnen. Weil das unsere Berufung als Jesus-Nachfolger ist. Egal, an welchen Platz dich Gott gestellt hat, aber das ist unsere Berufung, andere zu gewinnen. Und jetzt fragt er, versuchen wir jetzt schon wieder uns selbst zu loben? Nein, sondern wir geben euch einen Grund, stolz auf uns zu sein, damit ihr denen etwas entgegensetzen könnt, die sich mehr um Äußerlichkeiten bemühen, als um ein ehrliches Herz vor Gott. Gott kennt unser Herz. Wir können viel reden. Ich kann viel reden. Ich kann euch viel zeigen, wie super nicht unser Dienst ist, aber das kann stimmen oder auch nicht. Aber Jesus kennt unser Herz. Er weiß auch, warum wir das tun. Wir können ihm nichts vormachen und das ist auch gut so. Paulus schreibt weiter, wenn es scheint, als wären wir außer uns, so ist das zur Ehre Gottes. Und wenn wir besonnen sind, geschieht es zu eurem Besten. Wenn wir Christen Jesus nachfolgen und sich leidenschaftlich für sein Reich einsetzen, dann ist es für Außenstehende und manchmal auch für Glaubensgeschwister nicht so leicht nachvollziehbar. Man wirkt vielleicht ein wenig überspannt. Und wir wissen, Gottes Wege, da entsteht oft eine Spannung zwischen seinem Willen und unserer menschlichen Vernunft. Und auch wir Jesus-Nachfolger sind nur Menschen. Einerseits kann es sein, dass bei uns einmal die Leidenschaft durchgeht, dass da die Pferde durchgehen oder auch, dass wir vielleicht Entscheidungen treffen, die sich im Nachhinein doch nicht als so weise herausstellen. Auch das gibt's. Paulus sagt dann, was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist, glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, das wir früher führten. Weil die Liebe Christi uns bewegt. Können wir das auch sagen? Bewegt uns wirklich die Liebe Christi? Spürt sie in euch ein Drängen, dass ihr euch nach mehr sehnt? Jesus mehr zu erleben? Sei Gegenwart, sei Wirken, sei Freude. Kennst du den Tag, an dem dein altes Leben aufgehört hat und das neue Leben begonnen hat? Vielleicht bist du als Kind schon zum Glauben gekommen, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, wirklich ein Datum zu bestimmen. Aber weißt du, dass du schon im neuen Leben stehst? Und ist dieses Leben wirklich anders als das alte? Oder merkst du, schon langsam bin ich eigentlich wieder in den alten Trott zurückgekehrt? Wenn das der Fall ist, dann möchte ich dich einfach ermutigen, kehr noch heute um. Erinnere dich wieder neu dran, was dieses neue Leben ist, wofür dich der Herr erschaffen und auch errettet hat und auch berufen hat. Er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen vielmehr für Christus leben, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wir sollen für Christus leben. Das ist der Sinn im Leben. Alles andere ist Holzstroh oder Heu. Und es wird verbrennen. Jesus ist für dich persönlich gestorben. Qualvollst, angenagelt ans Kreuz, damit du für ihn lebst. Jesus ist auferstanden, er lebt und alles wartet, dass er seine Herrschaft in Herrlichkeit antreten wird. Und jetzt ist noch Gnadenzeit, damit wir als seine Geschwister die Ernte einbringen. Deshalb haben wir aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Früher habe ich irrtümlich auch Christus so beurteilt, als sei er nur ein Mensch gewesen. Wie anders sehe ich ihn jetzt? Ja, für die Welt sind wir vielleicht irgendwie schräge Vögel, vielleicht religiöse Spinner. Hoffentlich sehen sie aber auch in unserem Leben Liebe, Integrität, Tugenden wie Fleiß, Treue, Mut und so weiter. Aber zählen tut letztendlich nur, was Gott über uns denkt, nicht die Menschen. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Und dieses neue Leben, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir unsere Menschenfurcht ablegen und auf Jesus schauen, für ihn leben. Denn dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Ja, was bedeutet es, dass dieses neue Leben allein von Gott kommt? Einerseits wissen wir, klar, zu unserer Erlösung haben wir nichts beigetragen. Aber es muss uns auch bewusst sein, auch jetzt können wir nichts dazu beitragen. Nichts aus uns heraus. Wir können nichts aus uns heraus machen. Wir lesen im Philipperbrief, er ist es, der in uns das Wollen und das Vollbringen schafft. Wenn uns etwas gut gelingt, wenn wir in einer schwierigen Situation standhaft geblieben sind, wenn wir den geraden Weg gehen, dann sind letztendlich das nicht wir gewesen, die das geschafft haben, weil wir so super sind. Nein, es war sein Geist in uns, der in uns das Gute bewirkt hat, der uns gezogen hat, der uns ermutigt hat, der uns erinnert hat, was wichtig ist und der uns auch durchhalten hat lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also nach einer guten Aktion, wo man denkt, wow, das ist jetzt echt gut gelungen, dann ist es natürlich sehr schnell, dass ich mit mir selber zufrieden bin. Und meistens ist es schon wieder der erste Schritt, dass ich das nächste Mal auf die Nase falle. Oder zumindest, dass ich das nächste Mal vielleicht die Dinge mit weniger Freude tue. Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Er hat uns erlöst und möchte jetzt, dass wir seine Mitarbeiter werden. Und das ist eine unglaubliche Auszeichnung. Das ist ein Riesenprivileg. Gott möchte, dass wir aktiv mitarbeiten, wie er sein Reich ausbreitet. Die Frage ist, hat Gott unsere Mitarbeit nötig? Wohl kaum. Oder ist der Erfolg seines Reiches von unserem Einsatz abhängig? Auch nicht. Das glaube ich nicht. Gott ist souverän. Wenn wir in einem Glaubensgespräch stehen, und ihr erlebt es ganz, ganz deutlich auch mit Muslimen, aber das Gleiche ist mit säkularen Österreichern. Wir können uns den Mund fusselig reden. Wenn der Heilige Geist die Herzen nicht erreicht, dann passiert gar nichts. Warum möchte dann der Herr, dass wir mit ihm mitarbeiten? Warum überlässt ein Vater seinem kleinen Kind einen Hammer und ein paar Nägel, wenn er selbst etwas zu bauen hat? Warum macht er das? Damit er schneller fertig ist? Sicher nicht. Also ich kann mich noch erinnern, mit meinen Kindern, wie sie klein waren, manchmal habe ich sowas auch gemacht. Also ich bin nie schneller fertig geworden mit der Arbeit. Von der Arbeit her waren sie immer Behinderung. Das ist mit kleinen Kindern so. Aber mir ist es ein Anliegen gewesen, damit sie es lernen. Auch, dass sie erleben, wie zum Beispiel, was ich, ein Kasten zusammengebaut wird. Dass wir Zeit miteinander verbringen. Und auch, dass sie stolz darauf sein können, was wir gemeinsam geschafft haben. Und ich glaube, das ist bei unserem himmlischen Vater genau das Gleiche. Es ist gut für uns, dass wir mitarbeiten. Wir sollen stolz auf ihn sein. Die kleinen Kinder sind immer stolz. Mein Papa kann alles, oder? Irgendwann werden sie älter, dann ändert sich das, aber zumindest am Anfang ist es so. Und wir sollen auch stolz sein auf sein Reich, das sie immer mehr ausbreitet. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil wir so einen tollen Vater im Himmel haben. Dann die letzten drei Verse von dem Abschnitt. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Also zum Abschluss möchte ich noch darauf eingehen, was ist überhaupt der Botschafter? Was sind die Aufgaben von einem Botschafter? Ich glaube, er hat zwei Hauptaufgaben. Er vertritt sein Heimatland im Gastland und er versorgt sein Heimatland mit Informationen aus dem Gastland. Und um diese Aufgaben ausführen zu können, muss er wichtige charakterliche Eigenschaften besitzen. Und er muss diese Eigenschaften ständig weiterentwickeln. Also ein Botschafter muss zuerst einmal loyal zu seiner Heimatregierung sein. Das heißt, er muss das Wohl und die Interessen seines Heimatlandes über sein eigenes Wohl und seine persönlichen Interessen stellen. Weiter sollte er Botschafter besonnen sein. Er sollte integer sein und auch Verschwiegenheit ist wichtig. Ohne diese Charakterstärken wäre die beste Ausbildung nutzlos. Da wird einfach kein guter Botschafter draus. Aber natürlich sind auch die Fähigkeiten eines Botschafters wichtig. Er muss ständig am Weiterlernen sein. Er muss diplomatisch sein. Und er muss Nachrichten je nach Empfänger gut kommunizieren können, je nach Kultur des Empfängers. Ein Botschafter muss sein Heimatland gut kennen. Er muss wissen, was die Werte, die Geschichte, die Interessen des Heimatlandes sind. Welches Image sein Heimatland im Ausland haben möchte und so weiter. Kurz, er muss sein Heimatland besser kennen, als es die Menschen im Gastland tun. Also stellt euch vor, ein Botschafter, der sein Heimatland nicht kennt, dem ständig die Leute im Gastland erklären müssen, wofür sein Heimatland steht. Also das geht gar nicht. Er muss es so gut kennen, dass er es erklären und auch gegen Anfeindungen verteidigen kann. Und dieses Wissen muss er stets aktuell sein. Also es kann nicht sein, dass der Botschafter ins Gastland geht und nie Nachrichten hört, was sie in seinem Heimatland eigentlich so tut. Ja, und er muss im ständigen Kontakt mit seiner Regierung stehen. Aber das reicht nicht. Ein Botschafter muss auch alles daran setzen, dass er sein Gastland möglichst gut kennenlernt. Dazu muss er Fähigkeiten entwickeln, dass er mit Menschen in Beziehung tritt, dass er Schlüsselpersonen herausfindet und möglichst auch die kennenlernt, auch um herauszufinden, wie tickt eigentlich diese Kultur. Was denken die Menschen dort über mein Land? Welche Vorurteile und Fragen gibt es? Vielleicht welche Abneigungen sie gegen sein Land haben. Er muss auch die Werte des Einsatzlandes verstehen. Er muss die Stärken, aber auch die Schwächen dieses Landes herausfinden. Und er muss natürlich Möglichkeiten finden, wie er bei den Menschen des Gastlandes Sympathien für sein Heimatland wecken könnte, damit der Einfluss des Heimatlandes in der Welt vergrößert wird. Für den Fall der Fälle ist ein Botschafter auch vorbereitet, aus der Zurückhaltung, aus der Defensive herauszutreten und sein Gastland mit dessen Schwachstellen zu konfrontieren. Und das wird er natürlich nicht leichtfertig tun und schon gar nicht im Zorn, denn das würde seinem Land womöglich schweren Schaden zufügen. Ein Botschafter kennt auch die Machtverhältnisse von seinem Heimatland zum Gastland. Also es macht einen Unterschied, ob du österreichischer Botschafter in China bist oder chinesischer Botschafter in Österreich, weil einfach der Einfluss dieser beiden Länder völlig unterschiedlich ist. Bei allem Interesse für das Gastland vergisst der Botschafter niemals, dass er sich dort nur vorübergehend aufhält. Und auch wenn er die lokalen Umgangsformen total verinnerlicht, er darf niemals ein Bürger des Gastlandes werden. Und er darf es ja nicht vom Gastland irgendwie instrumentalisieren lassen, weil das wäre Verrat an seinem Land. Er ist der Diener seines Landes und von sonst niemandem. Das waren ein paar Gedanken zum Thema Botschafter. Und jetzt lesen wir da, wir sind Botschafter Christi. Du bist Botschafter des höchsten und mächtigsten Königs. Er hat dich als seinen Botschafter in dein Umfeld ausgesandt, in deine Familie, in deine Nachbarschaft, in dein Arbeits- oder Ausbildungsumfeld, vielleicht wenn du Kinder hast im Schulalter oder Kindergartenalter, vielleicht zu den Eltern der Kollegen von deinem Kind oder zu den Lehrern deines Kindes. Kennst du dieses, dein Einsatzland? Wie sieht es mit deiner charakterlichen Eignung aus? Bist du da am Arbeiten, damit du dich da ständig auch weiterentwickelst? Wie sieht es mit deinen anderen Hausaufgaben aus? Verbesserst du deine Kommunikation? Wisst ihr, unser König pflegt einen Kommunikationsstil, der in dieser Welt nicht sehr verbreitet ist. Die Wahrheit in Liebe sagen. Also ich persönlich habe da noch einiges zu lernen. Wie schaut es bei dir aus, wenn es um christliche Theologie, um das Verständnis der Bibel geht? Bist du da fit? Also zumindest fitter als deine nichtgläubigen Freunde, als deine nichtgläubigen Gegner? Kannst du die frohe Botschaft kurz und knackig erklären? Und zwar so, dass für den Empfänger klar ist, dass es um Versöhnung geht und nicht um Krieg. Kannst du deinen Glauben gegen die in deinem Umfeld gängigen Angriffe verteidigen? Und das Wissen um unseren Glauben ist eine Sache. Aber suchst du auch unermüdlich nach Gelegenheiten, Menschen zur Versöhnung mit Gott einzuladen? Funktioniert dein heißer Draht nach oben zu unserem Herrn? Stehst du im Gebet, damit du auf neuestem Stand bist, was Jesus für dein Umfeld möchte? Aber auch, damit er von dir hört, wie es dir in deinem Umfeld geht. Kennst du dein Umfeld überhaupt noch? Oder stammen deine Informationen aus dem letzten Jahrtausend? Kennst du die Schlüsselpersonen in deiner Umgebung? Und wenn du anschaust, in deiner Umgebung steigt oder sinkt dort der Einfluss von seinem Reich? Und wenn letzteres der Fall ist, dass der Einfluss sinkt, was könntest du dagegen tun? Noch etwas. Es ist unser König selbst, der dich in dein Land entsandt hat, weil er dich für den geeignetsten Botschafter für dieses Umfeld hält. Und noch was für Karriereaussichten für die Zukunft. Auf dich wartet in der Zukunft eine tolle Stelle in der Zentrale direkt bei ihm. Lasst mich zusammenfassen. Wieder ein paar Fragen. Wofür lebst du? Wofür setzt du deine Kraft ein? Sind es Gold, Silber und Edelsteine oder Holz, Heu und Stroh? Also was wird einmal davon übrig bleiben, wenn du einmal vor Jesus stehst? Ist dein Glaubensleben echt? Passen deine Worte und deine Taten zusammen? Jesus kennt dein Herz. Was treibt dich in deinem Leben an? Ist es bei dir wie bei Paulus die Liebe Christi? Lebst du dieses neue Leben, das dir Jesus geschenkt hat? Jesus hat uns Leben in Fülle versprochen. Ist Jesus in deinem Denken so groß, dass im Vergleich zu ihm jeder Mensch ganz klein wird? Also erlebst du, dass wenn du auf Jesus schaust, dass deine Menschenfurcht verschwindet? Wie sieht es mit deiner Mitarbeit im Reich Gottes aus? Aus welcher Kraft tust du das? aus eigener Kraft oder erlebst du, dass Jesus in dir wirkt und dir Kraft gibt? Und zuletzt, wie geht es dir als Jesus-Botschafter in deinem Umfeld? Ist deine Botschaft, egal ob ausgesprochen oder nicht, eine Botschaft der Versöhnung? Welchen Jesus repräsentierst du? Ist es ein Jesus der Liebe, der Freude, des Friedens und der Vollmacht? Oder ist es ein richtender, ein grantiger, ein alles freudemachender, verbietender Jesus? Der Jesus, der in eurem Herzen ist, den werdet ihr nach außen vertreten. Und ich wünsche euch, dass es unser lebendiger, auferstandener Herr und König ist, der in Herrlichkeit wiederkommen wird, dass der in eurem Herzen einfach Raum gewinnt und groß ist. Amen.